Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute mit einem Thema, das uns alle irgendwann betrifft: Trauer und Trauerbewältigung. Der Verlust eines geliebten Menschen ist eine der schwierigsten Erfahrungen im Leben und kann Menschen in tiefe Lebenskrisen stürzen. Wie geht man damit um und wie kann man in dieser Zeit Trost und Unterstützung finden? In dieser Episode sprechen Nina Petrovic, Foto und VdK-Patientenberaterin Greta Schuler über die verschiedenen Trauerphasen und die Möglichkeit der Trauerbewältigung.
Hallo Frau Schuler.
Hallo Frau Foto.
Frau Schuler, wie hat sich denn das Verständnis von Trauerphasen im Laufe der Zeit verändert? Gibt es da neue Erkenntnisse oder Ansätze zur Trauerbewältigung?
Zum Einstieg einfach mal diesen theoretischen Ansatz, der bekannt ist, um Trauer zu beschreiben. Das ist das Trauerphasenmodell von Verena Kast. Da wird der Trauerprozess in 4 fixe Trauerphasen eingeteilt. Das ist die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens, die Phase der aufbrechenden Emotionen, die Phase des Suchens und Sich-Trennens, die Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs, die Trauernde in einem bestimmten Zeitraum und in derselben Reihenfolge durchlaufen. Der Ansatz klingt zwar leicht verständlich, gilt jedoch mittlerweile bei Trauerforschenden als umstritten. Die sagen, es gibt viel zu wenige Studien zur Prüfung der Richtigkeit dieses Phasenmodells. Und die sagen, das Modell ist zu starr, zu uniform. Sie monieren, dass dieses Trauermodell Trauernde einfach zu sehr einschränkt und den Eindruck erwecken könnte, dass Menschen falsch trauern, wenn der eigene Trauerprozess nicht diesem Trauermodell entspricht.
Das setzt vielleicht viele Menschen dann auch unter Druck.
Ja, genau, setzt unter Druck.
Und können Sie uns Beispiele konkrete für diese neuen Erkenntnisse oder Diskussionen rund um das Thema Trauer nennen?
Da gibt's einen recht bekannten Professor für klinische Psychologie und Pionierforscher auf dem Gebiet der Trauer und Traumata, George Bonanno. Der hat 100 Interviews mit Hinterbliebenen durchgeführt oder hunderte von Interviews mit Hinterbliebenen durchgeführt. Dabei schilderten viele Teilnehmende, die haben in der gelesenen Trauerliteratur nur wenig finden können, was mit ihren eigenen Trauererfahrungen übereinstimmt. Diese Aussagen veranlassten Bonanno, ältere Trauerliteratur, auch dieses Trauerphasenmodell kritisch zu betrachten. Sie haben gerade auch schon angesprochen, viele Hinterbliebene werden durch die Phaseneinteilung verunsichert, vor allem wenn ihr Trauerprozess ganz anders verläuft. Die 4 vorhin genannten Trauerphasen können durchaus durchlaufen werden, bevor die Trauer abnimmt, aber es gibt weder einen bestimmten Zeitraum noch eine Reihenfolge, die einzuhalten ist. Auch die Annahme ist ein Mythos, dass die Trauer automatisch nach dem Durcharbeiten der Trauerphasen verschwinden würde und dass die Hinterbliebene danach zur gleichen Befindlichkeit wie vor dem Todesfall zurückfinden würde. Viel wichtiger ist es, der verstorbenen Person einen Platz im Leben zu geben, damit der Verlust akzeptiert werden kann. Bonanno lehnt auch die Annahme ab, alle Menschen würden gleich trauern. Es braucht keinen Trauerprozess in starr vorgeschriebenen Phasen. Auch Menschen, die wenig oder gar keine Trauerreaktion zeigen, können in Anführungszeichen gesund trauern. In vielen Jahren der Forschung hat Bonanno gelernt, wie viele unterschiedliche Trauerreaktionen normal sind und dass das Ausbleiben von Trauerreaktionen keineswegs auf eine schlechte Beziehung zu der verstorbenen Person hindeutet. Das Risiko von diesen Trauermodellen ist, dass sie suggerieren, es gebe nur eine richtige Art des Trauerns. So eine Denkweise macht nur unnötig Misstrauen, wenn Personen vermeintlich zu wenig trauern und zu gut mit der Trauer zurechtkämen.
Ja, und Trauer, das hat manchmal so den Eindruck bei einem selbst oder auch wenn man andere Menschen beobachtet, von einer Art Depression. Inwiefern unterscheidet sich Trauer von Depression und ist es wichtig, überhaupt hier eine Unterscheidung zu treffen?
Gute Frage. Da gibt's zum Einstieg würde ich da gerne mit einem Zitat von Sigmund Freud kommen. Das hat er 1917 gesagt. Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden. Bei der Melancholie, das war ein veralteter Ausdruck für Depression, ist es das Ich selbst. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz, ganz guter Satz. während sich die Gedanken und Gefühle bei Trauerreaktionen hauptsächlich um die verstorbene Person und um den Verlust drehen, sind die Gefühle und Gedanken bei einer Depression eher allgemeiner, also aufs ganze Leben und weniger direkt auf den Verlust bezogen. Ein ehemaliger Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, der Professor Richter, hat zur Trauer nach Verlust einer nahestehenden Person einmal Folgendes gesagt, Zitat: Wer intensiv trauert, erfüllt zwar häufig formal die Kriterien einer Depression, ist aber nicht krank. Die meisten Trauernden verkraften ohne Behandlung den Verlust einer geliebten Person. Der Schmerz von Trauernden kann durchaus Monate oder über ein Jahr dauern und sollte nicht als behandlungsbedürftig gelten. Das ist das Zitat gewesen. Im Vergleich dazu ist eine Depression, je nachdem, ob leicht, mittelschwer oder schwer, eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Deshalb ist es wichtig, hier eine Unterscheidung zu treffen und sich bei einer Depression die medizinischen Möglichkeiten, die zu behandeln, zunutze zu machen. Wenn Betroffene denken, dass sie ihre Trauer nicht alleine bewältigen können, wenn sie befürchten, einen sogenannten komplizierten Trauerverlauf oder eine Depression zu haben, ist es gut, sich an eine Ärztin, einen Arzt oder an eine psychologische Psychotherapeutin zu wenden, um abzuklären, was hilfreich sein könnte oder was auch medizinisch notwendig sein könnte.
Wenn man einen geliebten Menschen verliert, dann ist das erstmal ein überwältigendes, schlimmes Gefühl. Aber die Welt um uns herum, die dreht sich einfach weiter. Welche Art von Stress erleben denn Trauernde während dieses Trauerprozesses, insbesondere im Hinblick auf die Erwartung von außen, weil sich die Welt wieder weiter dreht und dann auch diesen Druck vielleicht wieder ganz normal funktionieren zu müssen?
Trauernde haben keinen Raum mehr. Vor ein oder vor zwei Generationen, wo noch mehr Menschen auf engerem Raum zusammengelebt haben, war der Tod gegenwärtiger. Da haben auch die Jüngeren das Sterben mitbekommen und die Trauerbewältigung und den Umgang damit. Wenn wir uns mal dran erinnern, als ich ein Mädchen war, da gab es noch die schwarze Trauerkleidung für das Trauerjahr. Danach hat man ein Jahr schwarz-weiß getragen. Da hat dann das ganze Dorf gewusst, dass die Frau Huber in Trauer ist und man hat der Frau Huber einen ganz anderen Respekt und eine ganz andere Vorsicht entgegengebracht. Mittlerweile muss alles zack zack gehen, auch das Trauern. Und alle scheuen sich, das Thema Tod, Sterben und Trauern und den Umgang damit anzusprechen. Die Trauernden möchten es nicht immer ansprechen, das Umfeld ist unsicher und fragt auch nicht. Und dann werden wir ganz schnell nicht mehr authentisch und die Unterhaltungen sind oft künstlich und merkwürdig und schiffen sich so irgendwie um dieses Thema drumherum.
Ja, und das ist komisch, dass man heutzutage einfach nicht mehr so offen ist für dieses Thema eigentlich in der Gesellschaft. Warum ist es denn problematisch, dass Trauernde oft das Gefühl haben, so schnell wieder funktionieren zu müssen, sei es in der Arbeitswelt, als Eltern oder im Alltag? Also was können wir tun, damit es so ein bisschen ist wie früher? Und wie können wir da als Gesellschaft besser unterstützen?
Eine unbegrenzte Zeit zu trauern ist ein Luxus, den sich eigentlich nur Menschen leisten können, die finanziell abgesichert sind und Zeit und finanziellen Freiraum zur Verfügung haben. Trauer schränkt Menschen in ihrer Produktivität unter Umständen gewaltig ein. Eine Einschränkung von Produktivität, um das jetzt mal so ganz platt zu sagen, ist im Kapitalismus aber unerwünscht. Nach einer kurzen Phase des Rückzugs soll alles möglichst so weiterlaufen wie bisher. Die Zahl der Tage, die man als Angestellte oder als Arbeiterin nach dem Tod der Eltern, der Kinder oder der EhepartnerInnen frei bekommt, ist gesetzlich eher unklar formuliert. Die Dauer sind meistens sowas um die 2 Tage. Es gibt aber auch Arbeitsverträge, da haben sie einen arbeitsfreien Tag nach einem Trauerfall. Wer selber schon in der Situation war, weiß, das ist absolut lächerlich. Dieser Tag geht für bürokratische Erledigungen drauf und es reicht nicht mal. Es gibt in anderen Ländern ganz andere Lösungen und ganz andere Angebote an Arbeitnehmerinnen. Und vielleicht muss man als Gesellschaft da auch mal drüber nachdenken. Zum Beispiel Frankreich, da gibt es meines Wissens, wenn man ein Kind verloren hat, 14 Tage frei. In Großbritannien gibt es diese Regelung auch schon. Ich weiß, dass es in vielen anderen Ländern auch bei der Arbeit die Möglichkeit gibt, problemlos unbezahlt freizunehmen. Das ist einfach, die Gesellschaft nimmt sich gibt uns auch gar keine Zeit mehr zu trauern. Ich weiß das noch, dass es auch in anderen Ländern, wenn Tote aufgebahrt sind, dass da einfach über eine Woche zum Beispiel ich weiß es aus Mexiko, da ist es so, dass Menschen aufgebahrt werden und die sind dann so, dass alle Nachbarinnen, Kinder, die ganze Familie vorbeikommen, dann nimmt man sich eine ganze Woche Zeit, wenn möglich, um jemand auch verabschieden zu können. Also man muss dem Ganzen auch wirklich mehr Raum geben. Aber bei uns ist es so, solche Regelungen sollen deutlich machen, als Teil der Gesellschaft hat man seine Emotionen gefälligst zu unterdrücken. Wer das innerhalb von einer bestimmten Zeit nicht schafft, wird unter Umständen durch eine Pathologisierung abgestraft. Anzeichen von langer und schwerer Trauer aufgrund des Todes einer nahestehenden Person werden gefühlt viel zu früh als eine sogenannte Anpassungsstörung diagnostiziert.
Anpassungsstörung, da würde ich jetzt gerne noch nachhaken, was bedeutet das genau? Also was will man damit auch erreichen, wenn man jemanden in diese so klassifiziert quasi?
Anpassungsstörung ist eine Diagnose, die einfach heißt, dass man sich an eine Situation nicht rechtzeitig anpassen kann. Also, dass man nicht lernt, mit einem Tod, mit einem Verlust so umzugehen, diese Person ist nicht mehr da und ich muss mein Leben jetzt alleine hinkriegen. Wenn ich das nicht in einem bestimmten Zeitabstand hinkriege, dann habe ich eine sogenannte Anpassungsstörung.
Und Sie haben uns jetzt auch skizziert, wie das aus arbeitsrechtlicher Sicht ist, sage ich mal. Wie ist es denn mit Familie, Freunde und der Gemeinschaft, in der ich privat quasi oder im sozialen Umfeld, in dem ich bin? Wie können diese Trauernde unterstützen?
Manchmal denke ich, es wäre einfach gut, einfach da zu sein und einfach zu signalisieren, ich bin für dich da und ich habe Zeit. Egal, ob das eine Kollegin ist, Vorgesetzte sind, Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen oder Familie. Ein Verlust ist ein einschneidendes existenzielles Erlebnis und braucht viel Zeit. Gutes Zuhören können ist wichtig. Und lassen Sie nicht nach, wenn Sie am Anfang von den Trauernden immer wieder zurückgewiesen werden. Es ist nicht wieder nach 6 Wochen alles gut, sondern es dauert. Trauer verläuft in Wellen und in Schüben und nicht in jeder Welle und in jedem Schub sind die Trauernden bereit oder offen für Unterstützung. Ist schön, wenn sich dann das nahe Umfeld oder auch das fernere regelmäßig, melden Sie sich regelmäßig, bieten Sie Hilfe an und scheuen Sie sich auch nicht, das Thema Tod und Verlust anzusprechen und machen Sie darin auch die eigene Hilflosigkeit sichtbar. Bewerten Sie nicht, wie irgendjemand reagiert, sondern begleiten Sie in dem Bereich, der Ihnen liegt. In den USA ist es wirklich so ein Ritual, da werden Trauernde mit Essen versorgt. Da steht immer ein Eintopf oder ein Auflauf vor der Türe oder eine heiße Suppe. Das macht einfach das Umfeld, die Familie oder die Nachbarschaft. Sprich, da muss ich mich als Betroffene dann überhaupt nicht ums Kochen und ums Aufräumen kümmern. Ich kann für meine Angehörigen oder für die Familie, die trauert, einfach da sein. Also so eine hauswirtschaftliche Unterstützung kann durchaus hilfreich sein. Wenn möglich, finanzielle Hilfe anbieten, kann auch wichtig sein, weil eine Beerdigung wahnsinnig teuer ist. Spaziergänge, gemeinsame Mittagspausen bei der Arbeit, ein Glas Wein am Abend, auch mal einen Übernachtungsbesuch anbieten, damit jemand nicht alleine ist, wenn man nachts in Verzweiflung aufwacht und nicht wieder einschlafen kann. Für manche, die trauern, ist es schwierig, auf das immer wieder Gehörte, oh, melde dich doch, wenn du was brauchst, zu reagieren. Es ist besser vielleicht wirklich, die Hilfe immer und immer und immer wieder anzubieten, immer wieder zum Spaziergang bitten, immer wieder zum Tee einladen, ein Blümchen vorbeibringen, sich nicht abschrecken lassen, nicht beleidigt sein, wenn die Trauernden ablehnen oder wenn die Trauernden auch mal ungehalten sind. Wer für Trauernde da ist, begegnet auch den eigenen Gefühlen. Trauernde zu begleiten heißt auch, sich der eigenen Angst zu stellen. Und oft fehlen uns darin auch die Worte. Es hilft da, damit offen umzugehen. Sowas zu sagen wie, ich habe keine Worte, mir fehlen die Worte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. In den ersten Monaten werden die Themen, über die die Trauernden sprechen wollen, sich immer wieder wiederholen. Immer wieder um dieses Unfassbare kreisen. Die Verzweiflung von unserem Gegenüber ist oft für uns selber so schwer zu ertragen, weil wir selber so berührt sind und weil wir wirklich immer konfrontiert sind mit den eigenen Ängsten, mit dem eigenen Schmerz und konfrontiert mit dem Wissen, wir sind alle sterblich.
Also heißt es auch, als Freund oder Familie hartnäckig zu bleiben, ne?
Genau. Hartnäckig quasi die immer wieder Hilfe, Unterstützung anzubieten.
Jeglicher Form. So wie sich's auch für einen selbst gut fühlt.
Genau, genau.
Welche Angebote zur Trauerbewältigung stehen den Trauernden zur Verfügung und wie können sie diese in Anspruch nehmen?
Da hat sich einfach viel getan in den letzten Jahren. Da gibt es mittlerweile wirklich viele, vielfältige Angebote. Aber auch da gibt es ein großes Stadt-Land-Gefälle. Je nachdem, wo ich lebe, habe ich unter Umständen Schwierigkeiten, Angebote für mich zu finden. Je nachdem, was ich als Betroffene brauche, denn nicht jede möchte sich über ihre Trauer austauschen oder fühlt sich in einem Trauercafé wohl. Nicht jede möchte in der Klinik in einer Trauergruppe teilnehmen, in der das eigene Kind verstorben ist. Manche möchten in diese Einrichtung einfach nie wieder gehen. Es gibt Selbsthilfegruppen, angeleitete Trauergruppen, Trauercafés, spezielle Schwerpunktgruppen, wie zum Beispiel Angebote für Angehörige nach einem Suizid, Angebote für verwaiste Eltern, für Geschwister. Es gibt Trauerreisen, Trauerseminare, buddhistische Zeremonien, Ritualgruppen. Es gibt sogenannte professionelle TrauerbegleiterInnen. Dafür gibt es eine Ausbildung und dafür gibt es Qualitätskriterien. Also ist es wichtig, bei einer sogenannten professionellen Trauerbegleitung auf diese Qualitätskriterien zu achten, weil auf dem freien Coachingmarkt ist jede Menge Scharlatanerie am Start. Also am besten, ich lasse mir als Betroffene Zeit und Raum, mir das auszusuchen, was für mich selber am besten passt. Oder ich gucke mir das eine mal an, wenn ich merke, Trauerkaffee ist nichts für mich, dann suche ich mir was anderes.
Ja, und oftmals hat man ja als Trauernde oder Trauernder Schwierigkeiten damit, Hilfe anzunehmen. Wie können Trauernde diese Hürde überwinden und sich tatsächlich dann auch Unterstützung holen?
Das finde ich jetzt ganz schwer zu sagen oder sehr schwer zu generalisieren. Vielleicht will ich gar keine Hilfe von außen. Vielleicht will ich nicht mal aus dem Haus. Vielleicht ist es in meiner Kultur oder von meiner Sozialisation her nicht vorgesehen, mir Hilfe zu holen. Manche Trauernden haben in ihrer Situation vielleicht gar nicht die Kraft, auf andere zuzugehen, mit anderen umzugehen. Keine Kraft, um Hilfe zu bitten oder um Unterstützung. Die brauchen aber die Wärme und die Zuneigung und die Hilfe und Unterstützung anderer genauso. Deshalb sind so ritualisierte Dinge wie der Eintopf vor der Türe oder, wenn ich mich dran erinnere, wirklich im Dorf bei meiner Großmutter. Da hat man die Trauernden abgeholt und ist gemeinsam über den Friedhof gelaufen oder hat sich auf dem Friedhof getroffen. Einfach auch wichtig. Vielleicht kann man eher auch versuchen, vielleicht nehme ich das eher mal so auf die Seite der Unterstützenden rüber. Vielleicht fragen wir mal ganz pragmatisch, soll ich heute Nachmittag auf die Kinder aufpassen? Soll ich dich zum Bestatter begleiten? Soll ich mit dir zum Friedhof kommen? Oder einfach sowas, ich koche uns heute Abend mal was und bringe morgen einen Kuchen vorbei. Das ist hilfreicher als jedes, melde dich, wenn was ist, melde dich, wenn du was brauchst.
Ja, und welche Rolle spielen Selbsthilfegruppen und Trauergruppen bei der Bewältigung von Trauer und wie können Trauernde von ihrer Teilnahme profitieren?
Wenn wir mal die Trauergruppen nehmen, die bestehen in der Regel aus einer festen Teilnehmerzahl. Die Treffen sind regelmäßig und oft über mehrere Monate angelegt, sodass wirklich ein vertrauter Rahmen entstehen kann, Vertrauen und Offenheit aufgebaut werden kann. Selbsthilfegruppen haben je nach Schwerpunkt ist eigentlich ein offenes Angebot und die setzen sich in der Regel einen Schwerpunkt, also zum Beispiel Selbsthilfegruppe Angehörige nach einem Suizid oder nach dem Tod eines Kindes oder nach Tumorerkrankungen. Diese Gruppen setzen eher auf dieses sogenannte Empowerment, auf die Stärkung der Betroffenen auf, geteiltes Leid ist halbes Leid, auf einen Austausch von Betroffenen und nicht von Besserwissenden. Aber auch nicht allen Trauernden passt das. Nicht für jede ist Reden oder Zuhören ein gutes und ein passendes Angebot. In den sogenannten Trauercafés kann man sich mit anderen Trauernden austauschen. Das ist keine feste Gruppe, die sich regelmäßig trifft. Man kommt einfach dazu, wenn einem danach ist. ist eine gute Möglichkeit, auf Menschen zu treffen, die Ähnliches durchgemacht haben und der eigenen Situation deshalb mit Verständnis begegnen. Es ist ein sehr niederschwelliges Angebot, weil es eben keinen festen Rahmen oder keine festen Themen hat wie eine Selbsthilfe oder eine Trauergruppe.
Ja, und manchmal, da müssen tatsächlich auch Kinder und Jugendliche schmerzhafte Abschiede bewältigen. Beispielsweise, wenn Oma oder Opa sterben. Gibt es spezifische Herausforderungen oder Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im Trauerprozess? Und wie können wir Erwachsenen sie da am besten unterstützen?
Ich glaube, da dazu könnten wir echt auch eine eigene Sendung machen. Es ist wirklich so, dass Kinder grundsätzlich anders trauern als Erwachsene. Die kindliche Trauer zeigt sich oft sprunghaft. Die Kinder weinen und im nächsten Moment sind sie wieder fröhlich, können lachen und vertieft spielen. Kinder agieren eher spontan, ziehen sich zurück, sind auch manchmal aggressiv. Wenn die Angehörigen sehr stark mit der eigenen Trauer und dem eigenen Schmerz beschäftigt sind, dann spüren die Kinder das sehr genau. Und dann kann es vorkommen, dass die Kinder die eigenen Trauergefühle wegpacken, um die Angehörigen nicht zusätzlich zu belasten. Es kommt bei Kindern auch immer sehr drauf an, ob es ein vorhersehbarer Abschied war, also schwere, unheilbare Krankheiten von Angehörigen, oder ob es ein Versterben durch einen Unfall oder durch einen Suizid ist, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Wenn ein Kind ein Geschwister durch Erkrankung verliert, gibt es oft in der Klinik direkte Angebote zur Unterstützung. Das Kind kennt dann die Umgebung, in der es das Geschwisterchen verloren hat. Auch in diesen Kliniken wird ganz viel angeboten, in der Regel zur Trauerbewältigung. Kinder haben ein gutes Gespür dafür, was sie sich selber zumuten können. Deshalb sollte man sie fragen, ob sie zum Beispiel bei einer Aufbahrung von Verstorbenen Abschied nehmen möchten, also quasi am offenen Sarg, oder ob sie an der Beerdigung teilnehmen möchten. Wenn sie es möchten, Kinder sollten immer auf die Teilnahme an einer Bestattung oder eine Trauerfeier vorbereitet werden, in denen man ihnen im Vorfeld so genau wie möglich erklärt, wie diese abläuft, damit es einfach ein bisschen weniger Angst macht. Und toll ist es auch, wenn irgendjemand dabei ist, eine Freundin oder so, die einfach sagt, während der Trauerfeier, ich setze mich zu deinen Kindern, ich bin für deine Kinder da. Bei der Trauerbekleidung von Kindern ist es wichtig, über den Verstorbenen zu sprechen. Dabei geht es gar nicht darum, den Verstorbenen zu idealisieren, sondern sich an die schönen gemeinsamen Momente mit ihm zu erinnern oder an das, was diesen Menschen ausgezeichnet hat. Konfrontation mit Tod und die Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen sind altersabhängig und variieren von Kind zu Kind. Es gibt auch richtig gute Kinderbücher, es gibt auch Malbücher, die dabei helfen, mit Kindern über den Tod zu sprechen. Angebote zur Unterstützung und Trauerbewältigung können regional gesucht werden und sind wirklich abhängig von dem, was die Kinder oder die Jugendlichen brauchen. Ich habe ein Zitat von Maria Montessori gefunden, die sagt, hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht, tu es nicht für mich. Ich kann und ich will es alleine tun. Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir Fehler und Anstrengung zu, denn nur daraus kann ich lernen. Das fand ich sehr passend.
Ja, und wie können Gesundheitsdienstleister wie Ärzte, Psychologen, Seelsorger Trauernde tatsächlich unterstützen, insbesondere wenn sie mit schwerer Trauer konfrontiert sind?
Der Tod gehört zu den letzten großen Tabuthemen unserer Zeit. Da fehlen auch den Profis im Gesundheitswesen oft die richtigen Worte, wenn es um Sterben, Tod und Trauer geht. In der Haus- oder in der Facharztpraxis ist oft gar kein Platz für Anteilnahme oder auch eine große Unsicherheit, wie da damit umgehen. Und ehrlich, wer braucht schon ein weiteres herzliches Beileid? Manchmal wären das Sätze wie, ich kann mir gut vorstellen, wie Sie sich fühlen müssen, oder wenn wir hier etwas für Sie tun können, geben Sie uns Bescheid. Das kann einfach hilfreich sein. Unterstützen könnte zum Beispiel eine Krankmeldung, unterstützen könnte vielleicht ein Medikament, das in den ersten Tagen zur Beruhigung oder zum Schlafen hilft. Das wäre zum Beispiel was, um was die Betroffenen die Hausarztpraxis bitten könnten oder um eine Überweisung zum Facharzt, zum Psychiater bitten, wenn es notwendig ist, dass man da nicht lang diskutieren muss. Für Gespräche mit einer Psychologin. Die Aufgabe der Psychotherapie ist es, eine hilfreiche Struktur zur Orientierung und Stabilisierung der Betroffenen anzubieten. Realisierungsarbeit und Beziehungsarbeit sind zwei Säulen in der Begleitung von Trauernden. Wenn Trauernde den Wunsch haben, sich Hilfe zu holen in Form von Therapie oder Coaching, können sie sich wirklich bei der Suche helfen lassen, entweder von der Familie oder von Freundinnen oder von Beratungsstellen, weil es gerade auf dem riesigen Coaching-Markt jede Menge unseriöses oder auch unerfahrene BeraterInnen gibt. Und die Seelsorge? Da denke oder assoziiere ich zuallererst mal an Aufgaben der Kirche, der Gemeinden, der Pfarrerinnen und Pfarrer. Aber wo gibt's die Struktur noch, dass die Menschen ihren Pfarrer, ihre Pfarrei kennen? Wo gibt's das noch, dass die Pfarrer zu Besuch kommen, zuhören, Zeit schenken und auch spirituell zur Seite stehen? Viele Menschen sind nicht mehr in der Kirche. Viele Menschen fanden in der Kirche oder in ihrer Kirche nie ihren Platz und dann finden sie den auch in großer Trauer und in akuter seelischer Not nicht unbedingt. Ich kenne die Seelsorge auch noch, wieder mal das Dorf meiner Oma, da kenne ich das noch so. Da hat der Pfarrer alle Dörflerinnen gekannt und ist vor, bei und nach der Beisetzung für die Betroffenen da gewesen und ist auch regelmäßig mittags über den Dorffriedhof gegangen und hat Zeit gehabt für ein Schwätzchen mit den Angehörigen, die sich auf dem Friedhof getroffen haben. Trauernde Angehörige brauchen heilende Kraft von Trost und von Anteilnahme, völlig egal, ob das Seelsorge ist, Therapeutinnen sind, Familie oder Freundinnen. Das sucht man sich am besten selber raus.
Ja, und welche Rolle spielen Organisationen wie zum Beispiel die VdK Patientenberatung bei der Unterstützung von Trauernden und wie können sie Menschen helfen, die mit Trauer konfrontiert sind? Also haben Sie da konkrete Beispiele vielleicht gerade aus Ihrem Alter?
Ich hatte letzte Woche ein ganz konkretes Beispiel. Da hatte ich ein Gespräch mit einer Ratsuchenden, die ihre Schwester unterstützt, nachdem es in der Familie der Schwester einen Todesfall gab. Im Rahmen dieses Gesprächs habe ich ihr die Möglichkeit einer Vater-Mutter-Kind-Kur mit Schwerpunkt Trauerbewältigung genannt und habe ihr gezeigt, wo die betroffene Familie Hilfe bei der Antragstellung und bei der Einrichtungssuche bekommt. Ich würde es auch gerne ganz kurz mal erklären, was das genau ist, also auch bezugnehmend auf unsere Frage Trauern mit Kindern. Es gibt professionelle Angebote für betroffene Familien. Es gibt spezielle Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Kuren zur Trauerbewältigung. Trauernde Familien werden da von ausgebildeten und erfahrenen PsychologInnen begleitet und als trauernde Gemeinschaft in den Mittelpunkt gerückt. Die sind dort anderen Trauernden nahe und spüren, dass gemeinsam Trauern auch tröstlich sein kann. Mütter und Väter und ihre Kinder können in einer geschützten Atmosphäre ihre Trauer spüren. Es gibt genug Zeit und sie können auch die Wege zueinander führen. Es werden Rituale erarbeitet und die therapeutischen Angebote zeigen die Möglichkeit auf, das Leben neu zu gestalten und sich auch als gestärkte Familie erleben zu können. Ein weiteres Angebot, das es unter Umständen auch nur regional gibt. Es gibt zum Beispiel in Stuttgart eine spezielle Betreuung und auch eine längere Begleitung betroffener Familien durch Ehrenamtliche vom Hospizdienst. Das ist ein kostenfreies Angebot für Familien, denen signalisiert wird damit, sie sind mit ihrer Trauer, ihrem Schmerz, ihren Fragen und ihren Ängsten nicht alleine. Das ist wirklich ein längeres Angebot. Das ist auch bevor jemand stirbt, dass da die Kinder schon aufgefangen werden, indem sie begleitet werden mit ihren Fragen. Auch nach solchen Adressen können wir für Ratsuchende schauen. Und ansonsten hören wir zu. Versuchen rauszufinden, was hilfreich sein könnte und versuchen dann Angebote zur Unterstützung in der Region zu finden. Egal, ob das Trauergruppen sind, Selbsthilfegruppen oder Adressen von professionellen TrauerbegleiterInnen. Kommt immer drauf an.
Und diese wichtigen Infos, Frau Schuler, werden wir auch teilweise in den Shownotes dieser Episode mit reinbringen.
Herzlichen Dank.
Ja, Ihnen auch herzlichen Dank für die Beantwortung dieser wichtigen Fragen rund um das Thema Trauer. Ja, und wir freuen uns, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute etwas aus dieser Folge mitnehmen konnten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie künftige Folgen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Weitere Informationen zu uns und unserem heutigen Thema finden Sie in der Episodenbeschreibung oder unter www.vdk-bw.de.